Kirchenrat begrüßt die Gemeinde und alle Gäste und alle, die über Livestream zuhören, zu diesem Karfreitagsgottesdienst. Dienerin am Wort ist Pastorin Franke. An der Orgel begleitet uns Berthold Thün. Die Türkollekte ist bestimmt für die innere Mission. Es wird noch darauf hingewiesen, auf die Gottesdienste am Ostersonntag in der reformierten Kirche mit Abendmahl und am Ostermontag in der altreformierten Kirche mit Abendmahl. Jeweils um 10 Uhr unter der Leitung von Pastorin Franke. Außerdem wird noch darauf hingewiesen, dass bis einschließlich Ostern die Anmeldung für die Gottesdienste Pastorin Franke entgegennimmt. Danach entfällt die Anmeldung für diese Gottesdienste. Wir wünschen uns nun einen gesegneten Gottesdienst.
Herzlich willkommen zu diesem Gottesdienst am Karfreitag. Wir wollen uns sammeln im stillen Gebet. Jesus Christus erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über allen Namen steht. Darum bekennen wir, unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat, der Bund und Treue hält ewiglich und der nicht preisgibt ein Werk seiner Hände. Amen. Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Wir wollen als Eingangslied singen und wir bitten darum, vorsichtshalber doch auch besser mit Maske zu singen. Wir wollen als Eingangslied singen das Lied 85, die Verse 1 bis 4. Lasst uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, du hast deinen Sohn für uns zum Opferlamm gemacht. Aber wir nehmen unsere Befreiung durch seinen Tod nicht genügend wahr. Wir verharren im Bann böser Gedanken, verletzender Worte, ungerechter Taten. Wir bitten dich, führe uns heraus aus unserer Falschheit, aus unseren Sünden. Befreie uns von unserer Schuld um Christi willen und erneuere uns durch deinen Heiligen Geist. Amen. Gottes Gnade wird uns im Johannesevangelium im 3. Kapitel in Vers 16 zugesprochen mit diesen Worten: Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Amen. Wir hören als Weisung aus dem 2. Korintherbrief aus dem 5. Kapitel die Verse 14b bis 21.
Denn uns treibt die Liebe an, die Christus uns erwiesen hat. Wir sind nämlich zu der Überzeugung gelangt, wenn einer für alle gestorben ist, dann sind damit alle gestorben. Christus ist für alle gestorben, damit die Lebenden nicht länger für sich selbst leben. Sie wollen jetzt vielmehr für den leben, der für sie gestorben ist und auferweckt wurde. Daher beurteilen wir von nun an niemanden mehr nach menschlichen Maßstäben. Auch Christus beurteilen wir nicht so. Selbst dann nicht, wenn wir ihn früher nach menschlichen Maßstäben beurteilt haben. Wenn jemand zu Christus gehört, gehört er schon zur neuen Schöpfung. Das Alte ist vergangen, etwas Neues ist entstanden. Das alles kommt von Gott. Durch Christus hat er uns mit sich versöhnt. Er hat uns sogar den Dienst übertragen, die Versöhnung zu verkünden. Ja, in Christus war Gott selbst am Werk, und die Welt mit sich zu versöhnen. Er hat den Menschen ihre Verfehlung nicht angerechnet und uns hat er sein Wort anvertraut, das Versöhnung schenkt. Wir treten also im Auftrag von Christus auf. Ja, Gott selbst lädt die Menschen durch uns ein. So bitten wir im Auftrag von Christus, lasst euch mit Gott versöhnen. Obwohl Christus ohne jede Sünde war, hat Gott ihm unsere Sünde aufgeladen. Denn durch die Verbindung mit Christus sollen wir an Gottes Gerechtigkeit teilhaben.
Wir antworten auf die Weisung mit Lied 93, die Verse 1 bis 4.
Thank you.
Lasst uns beten. Gott, mit großer Gnade hast du uns geliebt. Großes, reiches Erbarmen hast du uns erwiesen. Öffne unser Herz, dass wir dein Wort begreifen und verstehen, hören und lernen. Erleuchte unsere Augen mit deiner Lehre, verknüpfe unser Herz mit deinen Geboten, hilf uns, deinen Namen zu lieben und zu achten, denn auf deinen heiligen Namen vertrauen wir. Amen. Wir hören als Schriftlesung aus Johannes 19 die Verse 16 bis 30.
Da lieferte Pilatus ihnen Jesus aus, damit er gekreuzigt werden konnte. Jesus wurde abgeführt. Er trug sein Kreuz selbst aus der Stadt hinaus zu dem Ort, der Schädelplatz heißt, auf Hebräisch Golgotha. Dort wurde Jesus gekreuzigt und mit ihm noch zwei andere, einer auf jede Seite und Jesus in der Mitte. Pilatus ließ ein Schild oben am Kreuz anbringen, auf dem geschrieben stand: Jesus der Nazoräer, der König der Juden. Viele Juden lasen das Schild, denn der Ort, wo Jesus gekreuzigt wurde, lag nahe bei der Stadt. Die Inschrift war in hebräischer und lateinischer und griechischer Sprache abgefasst. Die führenden Priester des jüdischen Volkes sagten zu Pilatus: Schreibe nicht, der König der Juden, sondern dieser Mann hat behauptet, ich bin der König der Juden. Pilatus erwiderte: Was ich geschrieben habe, das habe ich geschrieben. Nachdem die Soldaten Jesus gekreuzigt hatten, teilten sie seine Kleider unter sich auf. Sie waren zu viert und jeder erhielt ein Teil. Dazu kam noch der Untergewand. Der war in einem Stück gewebt und hatte keine Naht. Die Soldaten sagten zueinander: Das zerschneiden wir nicht. Wir lassen das Los entscheiden, wem es gehören soll. So ging in Erfüllung, was in der Heiligen Schrift steht. Sie verteilen meine Kleider unter sich und werfen das Los über mein Gewand. Genau das taten die Soldaten. Nahe bei dem Kreuz von Jesus waren seine Mutter und ihre Schwester. Außerdem waren Maria, die Frau von Klopas, und Maria aus Magdala dabei. Jesus sah seine Mutter und neben ihr die Jünger, den er besonders liebte. Da sagte Jesus zu seiner Mutter: Frau, sieh, er ist jetzt dein Sohn. Dann sagte er zu dem Jünger: Sie ist jetzt deine Mutter. Von dieser Stunde an nahm die Jünger sie bei sich auf. Nachdem das geschehen war, wusste Jesus, dass jetzt alles vollbracht war. Damit vollenden würde, was in der Heiligen Schrift steht, sagte er: Ich bin durstig. In der Nähe stand ein Gefäß voll Essig. Die Soldaten tauchten einen Schwamm hinein, dann legten sie ihn um einen Isopund und hielten ihn Jesus an den Mund. Nachdem Jesus den Essig genommen hatte, sagte er: Es ist alles vollbracht. Er ließ den Kopf sinken und starb.
Wir singen das Lied Nummer 97, die Verse 1 bis 3. Thank you. Liebe Gemeinde, als Predigttext hören wir einen Abschnitt aus dem Hebräerbrief, Hebräer 9, Vers 15 und die Verse 26b bis 28. Dort heißt es: Jesus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes bewirkt. Dadurch können alle, die berufen sind, das versprochene ewige Erbe erhalten. Jetzt, am Ende der Zeiten, ist er ein einziges Mal erschienen. Und durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben. Bei den Menschen ist es ja ähnlich. Sie müssen nur einmal sterben und kommen dann vor das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, um die Sünden der vielen wegzunehmen. Wenn er das zweite Mal erscheint, geht es nicht noch einmal um die Sünde. Das geschieht vielmehr, um alle zu retten, die auf ihn warten. Amen. Liebe Gemeinde, es ist schrecklich, wenn ein Mensch stirbt, der uns sehr nahe gestanden hat. Plötzlich klafft eine Lücke im Leben und man weiß zunächst gar nicht, wie es überhaupt weitergehen kann, wie man ohne diesen Menschen überhaupt leben soll. Am Anfang ist erstmal ein großes schwarzes Loch. Da ist Trauer und Verzweiflung. Bei all dem spielen natürlich auch die näheren Umstände des Todes eine wichtige Rolle. Es ist immer zu früh, wenn ein lieber Mensch von uns geht, aber es ist doch nicht einerlei, ob ein junger oder ein alter Mensch stirbt. Ob man sagen kann, er hat sein Leben gelebt, sie hat ein gutes Leben gehabt. Oder ob man gar nicht zu sagen weiß, angesichts eines Todesfalls, weil alles so sinnlos erscheint. Es macht sicher auch einen Unterschied, ob jemand stirbt, der lange krank gewesen ist. Man hat da schon in kleinen Schritten ein wenig Abschied genommen. Und auch für einen Menschen, der lange krank ist, kann es sein, dass er sich nach seinem Ende sehnt, weil das die einzige Hoffnung ist, die ihm noch geblieben ist, erlöst zu werden, sterben zu dürfen, nicht mehr leiden zu müssen, Ruhe zu finden. Es macht beim Sterben, beim Todesfall schon einen Unterschied, ob vielleicht jemand ganz plötzlich aus dem Leben gerissen wird durch einen Unfall, einen Herzinfarkt, und man keine Vorbereitungszeit hatte. Eben war er noch da, eben haben wir noch miteinander gesprochen und nun ist sie weg. Für immer. Das ist hart. Grausam ist es auch, wenn Menschen Opfer eines Krieges werden. Wenn ein Diktator Menschen wie Marionetten in den Kampf schickt, sich nicht selber die Hände blutig macht, aber brutale Befehle erteilt. Und manchmal macht es auch einen Unterschied, wenn jemand stirbt, wie jemand stirbt. Ob er sich quälen müsste, ob sie Schmerzen hatte oder ob der Mensch friedlich einschlafen durfte. Viele Angehörige, die in der Leichenhalle Abschied nehmen, trösten sich oft damit, dass der Verstorbene, die Verstorbene, jetzt so friedlich und entspannt aussieht. Liebe Gemeinde, wenn ich all diese Erfahrungen, die ich in der Begleitung sterbender und trauernder Menschen im Laufe meines Dienstes als Pastorin gesammelt habe, wenn ich all dies zusammenfasse, dann komme ich zu dem Schluss, dass die Freunde Jesu total fertig gewesen sein müssen. Sie haben Jesus geliebt. Er war ihr Lehrer, ihr großes Vorbild. Und er war so ein wunderbarer Mensch. Diese Liebe, die er ausgestrahlt hat, diese Art, sich um Menschen zu kümmern, besonders um die, die sonst von anderen übersehen wurden. Blinde, Kranke, Besessene, arme, als Sünder abgestempelte Menschen. Und dann seine ungewöhnliche Art, von Gott zu erzählen, in so schönen Beispielgeschichten, in so schönen Gleichnissen. Und dann auch diese Überzeugung, mit der er gesprochen hat. Völlig ohne Zweifel, ohne Spekulation. Er hat geredet wie einer, der Gott persönlich kennt. Die Jünger müssen total verzweifelt gewesen sein, weil sie erinnern sich an die Weisheit, mit der Jesus sprach, mit der er selbst die gelehrtesten Männer immer wieder dumm dastehen ließ. Und auch diese Vollmacht, mit der er im Namen Gottes gehandelt hat und selbst einen Sturm zum Verstummen brachte, das war schon gewaltig. Nun ist dieser Mensch nicht mehr da. Die Jünger müssen fix und fertig gewesen sein am Ende, wenn sie an den Menschen dachten, der doch dieser Jesus von Nazareth war, der bei allem auch so bescheiden und genügsam war. Er hat vom Betteln gelebt, hat am Sabbat mit seinen Jüngern Ehren ausgerauft, weil sie einfach Hunger hatten. Er hat unter freiem Himmel geschlafen. Er hat seinen Jüngern eigenhändig die Füße gewaschen. Jesus war ein einzigartiger Mensch. Und er hatte das Leben seiner Freunde total verändert. Nie hätten sie gedacht, dass er so früh sterben muss. Er war doch erst Anfang 30. Darum wollten sie auch nichts davon wissen, als er doch versucht hatte, sie darauf vorzubereiten, als er ihnen prophezeit hat, was auf ihn und sie zukommen wird. Sie haben es vielleicht geahnt und trotzdem war es ein Schock, als die Schar von mit Schwertern und Knüppeln bewaffneten Männern mitten in der Nacht im Garten Gethsemane kam und ihn mitgenommen haben. Sie erinnern Angst, Angst um ihn und Angst darum, selbst gefangen genommen zu werden. Und die Jünger werden sich vielleicht auch Vorwürfe gemacht haben. Wenn sie doch in seiner letzten Stunde, mit denen, in der sie zusammen waren, nicht geschlafen hätte. Er hatte doch gesagt, wachet und betet. Aber sie waren müde. Wenn sie doch gebetet hätten, dann wäre es vielleicht alles nicht passiert. Oder wenigstens wäre er nicht allein gewesen in seiner Not. Was machen die Jünger durch, als sie um Jesus trauern? Sie werden sich auch zornig. Trauer macht ja auch manchmal zornig. Warum ist das so? Warum muss das so sein? Warum ausgerechnet mir geschieht so etwas? Und sie waren zornig und sie finden den, auf den sie zornig sein wollen und müssen. Judas, dieser Verräter. Wie konnte er sowas tun? Wie konnte er diesen wunderbaren Mensch Jesus von Nazareth an die Feinde ausliefern? Und dann schließlich das Kreuz. Die unsagbaren Qualen, Nägel durch Hände und Füße, Hilflosigkeit. Die Jünger stehen daneben und sehen zu, wie Jesus um jeden Atemzug kämpfen muss und können nur hoffen, dass es bald zu Ende ist. Es ist ein Schock, wenn ein geliebter Mensch stirbt. Das mussten die Jünger erfahren. Und sie werden sicher das gefragt haben, was wir auch fragen, wenn wir einen lieben Menschen abgeben müssen. Warum? Warum musste ausgerechnet sie sterben? Viel zu früh, unter diesen Bedingungen. Warum musste er so sterben? Warum hat Gott ihm nicht geholfen? Fragen sich die Jünger, wenn sie an Jesus denken. Wie konnte er das zulassen, wo Jesus ihm doch sein ganzes Leben geweiht hat? Die Frage nach dem Warum stellt sich immer, wenn ein Mensch allzu früh stirbt. Warum müssen Menschen überhaupt sterben? In diesem Fall, was Jesus angeht und sein Sterben am Kreuz, da zeigt uns die Bibel die Hintergründe des Geschehens. Der für heute vorgeschlagene Predigttext gewährt uns einen Blick sozusagen hinter die Kulissen und lässt uns verstehen, was da eigentlich geschehen ist. Beantwortet uns die Frage nach dem Warum. Hören wir noch einmal, was uns der Hebräerbrief schreibt. Jesus ist der Vermittler eines neuen Bundes. Sein Tod hat die Erlösung von den Übertretungen aus der Zeit des ersten Bundes bewirkt. Dadurch können alle, die berufen sind, das versprochene ewige Erbe erhalten. Jetzt am Ende der Zeiten ist er ein einziges Mal erschienen und durch sein Opfer hat er die Sünde aufgehoben. Bei den Menschen ist es ja ähnlich, sie müssen nur einmal sterben und kommen dann vor das Gericht. Genauso wurde auch Christus nur einmal als Opfer dargebracht, um die Sünden der vielen wegzunehmen. Wenn er das zweite Mal erscheint, geht es nicht noch einmal um die Sünde. Das geschieht vielmehr, um alle zu retten, die auf ihn warten. Was heißt das? Um das zu verstehen, muss man sich zwei Dinge klar machen. Erstens, Gott liebt das Recht. Die Bibel sagt, dass er der oberste Richter ist. Er ist also derjenige, der unwiderruflich entscheidet, ob jemand richtig gehandelt hat oder nicht, ob er bestraft oder freigelassen wird. Darum ermahnt er sein Volk ja auch immer und immer wieder, das zu tun, was recht ist. Sich an die Gebote zu halten, zum Beispiel die Armen und Schwachen nicht zu benachteiligen, und so weiter. Gott ist gerecht, absolut gerecht. Ein zweites ist zu beachten, um zu verstehen, was da geschehen ist. Es wird mehrfach in der Bibel berichtet, dass Gott einen Bund mit einzelnen Menschen oder auch mit einem ganzen Volk schließt. So ein Bundesschluss, das ist schon etwas Wichtiges, Gewaltiges, Tragendes. So ein Bund kann zwischen zwei Gleichrangigen geschlossen werden, aber auch ein Stärkerer kann einem Schwächeren einen Bund, eine Verbindung anbieten. Wenn zwei Könige zum Beispiel einen Bund miteinander schließen, dann ist das ein Bündnis, auf das man sich verlassen kann. Und um das deutlich zu machen, gehören zu einem Bundesschluss bestimmte Dinge dazu. Meistens wird ein Opfertier geschlachtet, um zu veranschaulichen. Demjenigen, der den Bund bricht, soll es genauso gehen wie diesem geschlachteten Tier. Oft werden Gedenkzeichen aufgestellt, große Steine zum Beispiel. Und so fest und so unumstößlich wie diese Gedenksteine soll der geschlossene Bund auch sein. Und dann wird auch miteinander ein Festmahl gehalten, um den Bund zu besiegeln. Wir merken so einen Bund, wie er uns im Alten Testament und auch in der Bibel berichtet wird. Das ist etwas Heiliges. Nicht nur ein nebenbei mal unterschriebener Vertrag, sondern etwas Starkes, etwas Tragfähiges. Und Gott nun, der Schöpfer des Himmels und der Erde, lässt sich dazu herab, mit Menschen einen Bund zu schließen. Es ist ein Bund, den ein Starker einem Schwachen anbietet. Und dieser Bund soll dann den Schwachen schützen. Aber der Starke gibt auch gewisse Vorgaben. Der Bund, der in unserem Predigttext als der erste Bund genannt wird, ist der Bundesschluss zwischen Gott und den Israeliten. Die Abmachung war eindeutig. Gott sagt, ihr haltet euch an meine Gebote und ich werde euch segnen und beschützen. Wir wissen, dass das nicht immer gut geklappt hat. Von Gottes Seite wurde der Bund eingehalten, von menschlicher Seite oft nicht. So einleuchtend und klar Gottes Gebote auch sind, so schwach ist der Mensch auf der anderen Seite auch. Der Mensch ist Meister im Selbstbetrug. Meistens wollen wir ja nicht so gerne einsehen, dass wir Sünder sind. Wir haben ja keinen umgebracht und wir sind ja auch nicht irgendwie kriminell oder sowas. Aber der Schein trügt, liebe Gemeinde. Natürlich ist Mord eine schwere Sünde, du sollst nicht töten. Je nach Umständen vergleichbar mit einem großen, schweren Felsbrocken. Wir sehen darauf und sagen, nein, nein, nein. In meinem Leben gibt es einen solchen Felsen von Schuld nicht. Deshalb kann ich auch kein wirklicher Sünder sein, der es nötig hat, dass Jesus für ihn ans Kreuz gegangen ist. Bei mir, da gibt es vielleicht so, ja, so einen oder anderen etwas größeren Stein, so groß wie ein Kieselstein. Ja, da habe ich mal die Unwahrheit gesagt, da habe ich falsch Zeugnis geredet, wieder meinen Nächsten, habe mich vielleicht auch daran beteiligt, ein übles Gerücht über jemanden zu verbreiten. Aber der Stein ist doch nicht allzu groß. Schließlich habe ich dann nicht absichtlich getan und nichts erfunden. Ich habe nur weiter erzählt, was ich von anderen gehört habe. Und den Namen Gottes, nein, den habe ich nicht missbraucht. Kann doch nicht so schlimm sein, wenn ich mal gesagt habe, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das tun doch alle. So etwas, das ist doch kein Felsbrocken, auch kein Kieselstein, sondern ein kleines Sandkörnchen. Den Feiertag heiligen, ist das eigentlich was anderes, als lange zu schlafen? Ein paar Sandkörner sind das doch höchstens, nicht mehr. Mag vielleicht sein, liebe Gemeinde, aber wenn man die Sandkörner eines ganzen Lebens zusammenzählt, wird man vermutlich über deren Gewicht erschrecken. Aus vielen kleinen Sandkörnern kann auch ein Felsen werden. Und wenn Gott und weil Gott ein gerechter Richter ist, kann er die Sünde, all das, wo wir uns von ihm abgewandt haben, nicht einfach ignorieren. Gott ist gerecht, er muss Schuld beim Namen nennen. Also müsste Gott uns alle in die Hölle schicken, das wäre gerecht. Aber jetzt, liebe Gemeinde, kommt der neue Bund. Jesus stirbt am Kreuz. Er, der unschuldig ist, lässt sich hinrichten. Er wird zum Opfertier für das neue Bund, für den neuen Bund, für den neuen Bundesschluss. Er schafft aus dem Weg, was Menschen von Gott trennen könnte, schafft damit die Sünde, die Versöhnung für die Sünden unzähliger Menschen. Die Abmachung ist ganz einfach. Wer glaubt, dass Jesus Gottes Sohn ist und ihm folgt, der wird durch seinen Opfertod von den Sünden befreit. Sie sind weg, egal ob sie so klein oder so groß waren. Die Sünden sind weg. Und das heißt dann letztendlich, wenn wir wieder fragen, warum stirbt ein Mensch, dann können wir antworten, der Tod ist nicht mehr der Lohn für die Sünde, der Tod ist nicht mehr das Urteil über einen Sünder, eine Sünderin, sondern Sterben wird zum Übergang in das ewige Leben. Jesus Christus wird wiederkommen, wohl zu richten die Leben und die Sterben, Lebenden und die Toten, aber es wird dann nicht mehr um die Sünde gehen, sondern nur noch um die Gnade. Liebe Gemeinde, dieser neue Bund, dass Gott uns annimmt, trotz unserer Sünden, dass unsere Sünden weggewaschen sind durch das Blut Jesu Christi, dieser neue Bund steht felsenfest. Das ist jetzt der Felsen, auf den wir uns stellen können. Es ist kein Felsen mehr von Schulter, der uns erschlägt, sondern wir haben einen felsenfesten Grund, auf dem wir stehen. Unser neuer Bund mit Gott steht auf dem Felsen von Golgatha. Der neue Bund gilt allen Menschen. Gott hat sich darauf festnageln lassen. Festnageln lassen mit den Nägeln, mit denen Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Die Tür zum Leben, zum Heil steht offen. Nur hindurchgehen, das müssen wir. Die Tür zum Heil steht offen, die Tür zum Leben. Und das ist das Warum des schrecklichen Todes Jesu am Kreuz. Jesus hat es aus Liebe getan. Warum stirbt Jesus? Weil er liebt. Weil er auch dich liebt. Jesus hat in seinem Leiden die Milliarden Menschen gesehen, die durch ihn Hoffnung und Vergebung ihrer Sünden haben. Als er starb, hatte er auch dein Bild vor Augen. Er hat dein Bild vor Augen gehabt, er ist auch für dich in den Tod gegangen, damit du das ewige Leben hast. Amen. Wir singen das Lied 97, jetzt die Verse 4 bis 6. Liebe Gemeinde, da zurzeit keine Nachmittagsgottesdienste stattfinden, in denen wir hier in der altreformierten Kirche ja immer das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander gesprochen haben, haben der Kirchenrat beschlossen, dass wir nun in den Vormittagsgottesdiensten auch das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen wollen. Das wollen wir nun tun als Antwort auf Gottes Wort, wollen wir das apostolische Glaubensbekenntnis miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Lasst uns beten. Herr unser Gott, es ist gut zu hören, gut darauf vertrauen zu können, dass wir all das, was uns bedrückt an Schuld und Not, in deine Hände legen können und du Not und Tod in Leben verwandelst. Es ist gut, dass wir darauf vertrauen dürfen, dass uns unsere Schuld nicht mehr von dir, dem Quell des Lebens, trennt. Aber guter Gott, wir haben so viel, worüber wir klagen müssen, was uns bedrückt und was wir vor dich bringen müssen, was wir vor dich bringen wollen, weil du es richten kannst. Wir vertrauen deiner Gerechtigkeit unsere Klagen an. Wir fragen, warum müssen so viele Menschen sinnlos leiden? Wir suchen nach Antworten, wir fragen dich. Wir klagen über die Kriege auf der Erde. Wir denken an die vielen Menschen, die getötet werden. Wir denken an die Kinder, die ihre Eltern verlieren. Wir bringen unsere Klagen vor dich, wir wollen, dass du sie hörst. Gott, wir klagen über Hass, über Folter. Wir verstehen nicht, wie ein Mensch den anderen absichtlich quälen kann. Wir klagen dir die Willkür, mit denen Menschen gefangen genommen werden. Und die Selbstgerechtigkeit, mit denen Menschen über andere urteilen. Auch Todesurteile fällen. Gott, wir klagen auch über das, worunter wir selbst leiden. Wir klagen über den Schmerz in uns. Oft fehlen uns die Worte für unsere Enttäuschungen und unsere Trauer. Gott, du kannst uns die Kraft schenken, Schmerzen zu ertragen, Fragen und Zweifel auszuhalten. Guter Gott, du kannst uns Mut machen, vor dem Leid nicht zu fliehen. Du kannst uns Hoffnung schenken, in der wir trotz allem unser Leben gerne leben. Wir brauchen Kraft, Mut und Hoffnung. Du gibst sie uns durch Jesus Christus und wir bitten dich, schenk sie uns. Wir fordern sie von dir. Wir möchten nicht von dir verlassen sein. Guter Gott, wir suchen deine Nähe. Lasst uns miteinander beten mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nach der Rundgangkollekte singen wir dann als Schlusslied das Lied 98. Deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in Ewigkeit. Amen.